Liebe Gemeinde, haben Sie nicht auch den Eindruck, das sei in einer Zeit der Bilderflut ein etwas queres Gebot, das nicht ganz in die Landschaft passt? Ist dieses Gebot ein Zeichen für die oft besprochene Kulturfeindlichkeit des Christentums, besonders des protestantischen Christentums? Fragen wir doch zunächst einmal schlicht darum, danach, worum es geht. Und da machen wir zunächst eine sehr banale Feststellung. Wer von Gott redet, macht sich Bilder. Das ist nicht anders möglich. Wir können nicht anders an ihn denken und von ihm reden als mit Bildern. Und wenn Sie ins Neue Testament hineinschauen, in die Evangelien, Jesus redet dauernd in Bildern. Ich erinnere nur beispielsweise an die sogenannten Ich-Bin-Worte. Ich bin das Brot des Lebens, ich bin das Licht der Welt, ich bin der gute Hirt und so weiter. Da fragen wir gleich, kennt denn Jesus dieses Gebot nicht? Du sollst dir kein Gottesbild machen und dann redet er gleich in Bildern. Aber da ergibt sich eine Zusatzfrage. Was heißt das denn, dass Jesus so viele Vergleiche macht? Ich brauche jetzt statt Bildern und Gleichnissen das Wort Vergleich. Der Hirt, der Weinstock, das Brot und so weiter und so weiter. Was heißt das? Ist das nicht ein Hinweis darauf, dass wir Gott mit einer Aussage, mit einem Bild einfach nicht erfassen können? Dass es kein Bild gibt, das ihm gerecht würde. Viele Bilder sind doch ein Hinweis darauf, dass die Wirklichkeit Gottes von uns nie voll erfasst wird. Keins von uns kann das. Das sind schon unsere Schädel. Zu hart und zu klein. Wahrscheinlich beides. Und jedes Bild kann da nur einen Versuch darstellen. Eine Annäherung. Sie kennen das doch aus dem Alltag. Sie versuchen jemandem etwas zu erklären und dann machen Sie einen Vergleich. Auch wenn Sie wissen, dass, wie die Redensart sagt, alle Vergleiche hinken. Manchmal wie ein kranker Tausendfüßler. Und trotzdem, es geht nicht ohne. Die vielen, nämlich biblischen und die anderen Bilder von Gott, sind deshalb für mich Zeugnis für die Heiligkeit Gottes. In ihrer Gesamtheit drücken sie davon etwas aus. Jegliche Aussage, die wir machen, ob als Pfarrer oder sonst als Gemeindeglied, sind beschränkt und damit im allerbesten Fall ungenügend. Aber im besten Fall. Und darum kommen wir von den Bildern zu dem Bild. Ich weiß nicht, wie vielen unter den Älteren von uns es ähnlich geht wie mir, dass Bilder aus der Kindheit sie prägen. Manches von uns hat doch die Bilderbibel von Schnorr von Karolsfeld gehabt. Und da ist und bleibt Gott nun einmal ein alter Mann mit einem nabellangen Bart, gütig, lieb, naja, nicht mehr so ganz präsent vielleicht. Und solche Bilder prägen sich ein. Und die laufen dem einen oder der anderen vielleicht nach. Die Jungen unter uns sollen froh sein, dass sie davon nicht bestimmt sind, außer ihr hättet andere Bilder bekommen, die dieselbe Rolle übernommen haben. Das weiß ich nicht. Wie viel mehr geschieht das dann noch, wo ein Bild absolut gesetzt wird? Wir reden gern von Gott als dem Vater. Ja, da muss ich jetzt aber schon annehmen, dass dieses Stichwort Vater bei uns sehr, sehr gegensätzliche Reaktionen auslöst. Bei mir weckt das gute Erinnerungen. Mein Vater war ein Vorbild für mich. Aber manches unter Ihnen wird vielleicht sagen, ja, also wenn Gott so etwas sein soll wie mein Vater, dann bewahre. Nein, alles andere lieber. Das wäre ja grässlich. Wenn das dann wirklich das Bild ist, wie soll jemand Vertrauen fassen zu diesem Gott? Wie soll jemand gern ihm dienen wollen, wenn so ein Bild absolut gesetzt wird und dann alles andere überdeckt? Ich meine, unser Gebot sei klar, weil ein einziges Bild mit Sicherheit falsch ist. Diese Behauptung stelle ich auf und stelle mich der Diskussion. Ein Bild ist falsch schon deswegen, weil jegliches Bild, das wir uns machen können, aus der Schöpfung stammt, aus der Schöpfung und nicht den Schöpfer zeigt. Und diese Unterscheidung, die sollten wir keinen Augenblick aus den Augen verlieren. Es geht aber noch tiefer. Wer Gott definieren kann, wer also sagen kann, Gott ist so und so, der hat ihn im Griff. Er weiß restlos Bescheid über ihn. Er kann Auskunft geben über ihn. Er weiß, wie man mit ihm umgehen muss. Er kann nicht mehr überrascht werden. Verzeihung, wenn ich immer sage er. Es könnte auch eine Sie sein. Aber ist das dann wirklich Gott? Dieses Bild, das wir uns da gemacht haben und das absolut gesetzt wird? Ist das Gott, wenn wir ihn erfassen können mit unseren kleinen Hirnchen? Da wage ich meine starken Zweifel anzumelden. Darum ist ja der Zusatz dabei. Du sollst ihnen nicht dienen. Du sollst dich nicht niederwerfen vor ihnen und ihnen nicht dienen. Hier ist ja genau der kritische Punkt. Bilder als solche sind ja zunächst einmal häufig neutral. Nicht wahr? Ein Vergleich kann mal besser sein, einmal schlechter. Das sagt nicht sofort etwas aus. Aber der Umgang mit ihnen, der ist schnell einmal, wie soll man das nennen? Sag einmal, heikel, zweischneidig, gefährlich. Ich erinnere an wundertätige Bilder, an spezielle Orte, wo man Gott findet. Ich nenne jetzt bewusst keine Namen, aber wo einem gesagt wird, dort begegnest du Gott. Also anders als in der Kreuzkirche in Wiel beispielsweise. Und so verselbstständigen sich diese Bilder. Sie führen ein Eigenleben. Und damit verstoßen sie gegen das erste Gebot. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Wir haben im selben Buch, wo die 10 Gebote stehen, ein sehr bekanntes Beispiel für einen solchen Vorgang, nämlich die Geschichte vom sogenannten goldenen Kalb, das kein Kalb war. Die Erzähler haben sich darüber lustig gemacht und aus einem Stier ein Kalb gemacht. Wer betet schon ein Kalb an? So ein Kalb ist ja niemand. Und die Abbildung des Stiers, die sollte ja wohl etwas von der Macht, von der Kraft Gottes zeigen. Die sollte sichtbar machen, unser Gott, der ist stark, der kann etwas. Das war an sich nicht als ein neuer Gott gemeint, nur als eine Darstellung des Gottes, der das Volk Israel aus Ägypten herausgeführt hatte. Aber das entwickelt sich sofort zu einer eigenen Größe. Schon aufgrund der Erklärung, lesen Sie die Geschichte in 2. Mose 32 einmal nach, wenn da gesagt wird, das ist dein Gott. Hoppla. Das ist natürlich nicht ganz dasselbe, als wenn jemand schüchtern sagt, ja, vielleicht könnte man das unter Umständen einmal so und so vergleichen. Da wurde gleich gesagt, das ist dein Gott. Na gut, dann ist Gott ein Stier. Genügt Ihnen das? Mir nicht. Und jetzt gibt Gott noch eine Begründung, warum er das nicht haben will. Und diese Begründung, die ist in unseren Ohren sehr schwierig und anfechtbar. Ich, der Herr, bin ein eifersüchtiger Gott. Ja, kann man so etwas von Gott sagen? Das ist ja jetzt auch schon wieder ein Bild, oder? Ein anderes. Das ist doch eine sehr gewagte Ausdrucksweise, auch wenn sie in der Bibel etliche Male vorkommt. Das ist keine Einzelstelle. Und ich weiß nicht, wie viele Bibelübersetzungen konsultiert. Das Wort, das hier steht, lässt sich weder auf Deutsch, Französisch, Englisch noch sonst wo besser übersetzen. Ein eifersüchtiger Gott, ja, bei Eifersucht, da denke ich beispielsweise an die Frau, die ihrem Mann eine Szene macht, weil er der Verkäuferin ein paar nette Worte gesagt hat. Naja, und Gott soll so sein? Da wehrt sich doch etwas in uns. Aber ich denke, diese Art zu reden, oder der Inhalt dieser Rede führt uns gerade ins Zentrum der biblischen Botschaft. Die ganze Bibel sagt uns, Gott begegnet uns in einer unbegreiflichen Liebe. In einer Liebe, vor der wir eigentlich nur noch